Besuch im Haus. Ein Podcast für dein bewusstes Leben. Mit Annette Schnur
und Julia Vogt.
Heute sitzen wir im Gartenatelier und haben neben einem Rehbock auch den Ozeanografen Sundke Schmidtko zu Gast. Der erklärt uns, wie krass wichtig der Ozean für unser tägliches Leben ist, warum Schutzgebiete für die Ostsee wichtig sind und das Ölzeitalter aus seiner Sicht schon vorbei ist.
Hallo Annette. Hallo Sundke.
Halleluja.
Ja, hallo, moin.
Vielen Dank für die Einladung.
Sundke Schmidtko ist Herr Doktor. Wir freuen uns sehr. Ja. Einen Doktor hat er auch. Sag mal, was machst du denn?
Ich bin an sich von Haus aus Ozeanograf, also physikalischer Ozeanograf, Physiker des Meeres. Ich schaue mir an, wie sich die Meere verändern. Und über die Jahre hinweg bin ich mehr in die Klimaforschung reingerutscht. Ich bin jetzt bei der Bundeswehr, habe aber sehr lange beim Geomar geforscht und davor habe ich in England für eine Universität geforscht und davor habe ich in Amerika für NOAA, das ist auch so eine Behörde sozusagen, die Klimaforschungsbehörde, Wetterbehörde auch geforscht. Bin ein bisschen rumgekommen.
Bist du da so ein Einzelkämpfer oder?
Nee, da gibt es sicherlich viele, die in diesem Bereich arbeiten, aber es ist sicherlich kein Studiengang wie zum Beispiel Jura oder Medizin, wo es in Deutschland Hunderte gibt. Heutzutage ist der Studiengang sehr klein, heißt Physik des Erdsystems, behandelt dann Ozeanographie, Meteorologie und Geophysik, die so alle so ein bisschen verwandt sind miteinander vor Ort. Aber es gibt pro Jahr schon ein paar Abgänge.
Und hast du dich denn an einer Stelle spezialisiert? Macht man das so bei euch? Weil dann bist du ja dann viel rumgekommen, immer mit demselben Thema oder mit verschiedenen Themen?
Das hat sich über die Jahre verschoben. Man damals mit Vordiplom und Diplom hat man sich dann mit dem Diplom schon ein bisschen spezialisiert in eine Richtung.
Das war welche?
Für mich war das die Wassermassen in der Labradorsee, beziehungsweise die Labradorsee ist zwischen Grönland und Kanada. Und da habe ich mir angeschaut.
Das ist Arvid Fuchs gerade unterwegs.
Ja, genau, der ist häufig da in der Region. Ja. Und das macht auch das Geomar, hat da sehr viele Geräte mit ihm da an Bord oder hat es nicht häufiger schon gehabt. Ich gehe mal davon aus, dass es diesmal auch wieder so ist.
Ja.
Genau, und da habe ich mir angeschaut, wie das Schmelzwasser von Grönland und von den Eisschollen, die dort im Winter sind, wie dieses Schmelzwasser die Umweltzirkulation, also einen Teil der Umweltzirkulation, die das, die Wärme nach Europa bringen, beeinflusst.
Jetzt aus deiner Berufserfahrung heraus, der Kernpunkt für dich, der Kernpunkt, wo du sagst, da an der Stelle, das ist mein Schmerz- oder Glückspunkt, je nachdem, wie du es definieren willst, in meinem Beruf aktuell.
Also aktuell, was mir immer auf der Seele brennt und wo ich auch in vielen von meinen Vorträgen immer wieder drauf poche, wie wichtig der Ozean fürs Klima ist. Und das wird von den allermeisten Menschen komplett unterschätzt.
Jetzt sagst du der Ozean.
Ja.
Welcher?
Der Ozean. Es gibt nicht. Ich habe da so ein schönes Bild an sich, das kann ich euch jetzt nicht zeigen. Aber wenn man die Spillhausen-Projektion sich von den Meeren anschaut, dann sieht man mal nicht, wie die Landkarten, wie wir sie malen, wir zerreißen die Erde ja in so ein Rechteck und sehen dann in der Mitte Europa und Afrika, rechts haben wir Asien, links haben wir Amerika. Aber das ist ja alles völlig landfokussiert. Und wenn wir uns mal eine Karte anschauen, die auf den Ozean fokussiert ist, sehen wir, dass alle Ozeane in einem großen Ozean verbunden sind. Dass wir diese sieben Weltmeere uns ausmalen, das liegt nur daran, wie wir den Ozean
dass zerschneiden. Dass wir uns wichtiger nehmen als das Meer.
Das glaube ich, nein.
Das
kann man so
klein reden.
Ich glaube, so kann man das interpretieren, aber das ist einfach gar nicht. Man musste einfach sich mathematisch überlegen, wie man diese Erde zerschneidet. Und das macht man rein mathematisch am sinnvollsten entlang der Drehachse. Und da ist unsere Projektion auch schon völlig richtig. Und das ist nicht absichtlich gemacht worden, um uns wichtiger zu nehmen und das andere unwichtiger. Das ist mathematisch erstmal die sinnvollste Aktion, weil diese anderen Projektionen, die sind so verzerrt und komplex, dass es gar nicht einfach ist, einen Punkt anzuklicken und dann zu wissen, wie ich von dem Punkt zum nächsten Punkt gehen muss. Also das ist mathematisch alles richtig. Nur einfach vom biologischen und physikalischen Verständnis der Bewegungen und der Zusammenhang, der Vernetzung der Ozeane, dafür helfen halt andere Karten mehr.
Und die, entschuldige bitte.
Du sagst ja, also im Gang der Ozean ist so wichtig für den Klimaschutz, aber letztendlich ist er ja existenziell für uns Menschen. Also hätten wir keinen Ozean, hätten wir kein Leben.
Definitiv. Also kann ich dir nur zustimmen. Also der Mensch oder das Leben auf dieser Erde, das ist durch den Ozean geprägt und entstanden. Und auch die Ausbreitung des Menschen aus Afrika heraus ist ja erst an den Küsten ursprünglich passiert und dann entlang der Flüsse. Wasser und Ozean ermöglicht Transporte. Auch heutzutage, ohne den Ozean müssten wir viel lokaler und regionaler leben, weil wir können nur diese Massen an Importe und Exporte machen, weil wir einfach Sachen mit Ozean
einfach verschicken können. Was wir ja gerade aktuell auch ganz übel sehen, USA, Iran, wir wollen jetzt nicht abdriften.
Ja, ich bin auch abgekommen. Ich wollte euch vor allen Dingen nahelegen, weshalb der Ozean fürs Klima so wichtig ist.
Ganz genau, vielen Dank. Jetzt haben wir es wieder.
Weil wir sind ja sozusagen... wir reden ja immer von dieser Klimaerwärmung, die wir auch spüren. Und wir haben diese 1,5 Grad Erwärmung mittlerweile. Das Problem ist, diese 1,5 Grad Erwärmung sind nur 3% der vom Menschen gemachten Erwärmung, die das Erdsystem bisher aufgenommen hat. 90% der Erderwärmung oder der Klimawandels, der menschenverursachten Klimawandels, hat der Ozean für uns aufgenommen. Das sind Mengen. Wenn der Ozean nicht da wäre und wir uns vorstellen, dass diese 90% in der Atmosphäre werden, das wird gar nicht gehen.
Jetzt ist es ja so, der hat das für uns aufgenommen, das sagst du ja so ganz lässig dahin, das bedeutet ja aber, dass die Temperatur da auch arg steigt.
Ja, es hat ja 90% der Energie ist aufgenommen worden. Warum ist der Ozean nicht schon 20 Grad wärmer?
Ja.
Könnte man sich erstmal fragen.
Wie viel Grad wärmer ist der jetzt so, dass wir mal so einen
hängt davon, bei? Ganz wo du guckst, das ist, hängt regional sehr unterschiedlich.
Ja.
In den arktischen Regionen schon schnell mal 3-4 Grad, in anderen Bereichen viel weniger. Aber erstmal auf den Energieinhalt zurückzukommen. Da gebe ich dir gleich mal ein Beispiel bei dir aus dem Haushalt. Du hast lange Haare, du nutzt ab und zu einen Föhn, gehe ich davon aus.
Nein, tue ich nicht. Aber
okay, für die Leute, die einen Föhn nutzen und die einen Föhn kennen jetzt, wenn ihr einen Föhn anmacht, kommt sofort heiße Luft raus.
Ja.
Wenn du aber einen Wasserkocher anmachst, dann kannst du nach 2 Sekunden den Finger reinhalten, ist immer noch kalt.
Das stimmt.
Trotzdem hat der Wasserkocher und der Föhn dieselbe Leistung. Beide haben ca. 1500, 1000 Watt, wie auch immer. Wasser braucht einfach krass viel mehr Zeit, um 1 Liter Wasser zu erwärmen, als 1 Liter Luft.
Dann hat uns der Ozean quasi Zeit geschenkt.
Ja.
Guck mich an, es wird wärmer, noch hast du die Möglichkeit zu reagieren.
Noch ist, wenn du den Finger reinsteckst, noch kühl.
Ja.
Noch ist es relativ.
Noch ist es zu kalt zum Baden noch fast.
Ja. Also hier ja.
Definitiv.
Aber das ist was anderes.
Deswegen ist sozusagen, wir Physiker nennen das Wärmekapazität. Wasser erwärmt sich sehr langsam und kann sehr lange Energie speichern. Deswegen füllen wir unsere Wärmflaschen auch mit Wasser und nicht mit heißer Luft, weil da einfach viel mehr Energie reingeht, wenn wir es erwärmt haben.
Das heißt also, wenn wir jetzt weiter so munter machen, wie wir es jetzt machen und tatsächlich sich in deiner Sprache jetzt der Ozean, also alles Wasser auf der Welt, nachhaltig erwärmt, dann ist es auch wirklich vorbei. Weil dann ist es warm.
Es ist deutlich komplexer, weil der Ozean hat ja auch noch mehrere Schichten, wenn du so haben willst. Mhm. Das kennst du auch im Sommer, wenn du in der Ostsee baden gehst oder im See oder im Baggersee. Da hast du dann ganz, ganz oben so dünne, warme Schicht. Und wenn du die Beine runterhältst,
ja, das kenne ich gut vom Schwimmen.
Ja, genau.
Also halte ich oben.
Richtig. Und das Schöne daran ist sozusagen, genau so ist der Ozean auch aufgebaut. Er hat einen warmen Deckel und unten drunter ist es kalt.
Okay, ist er jetzt, um es jetzt runterzubrechen für meinen Horizont, ist darin eine Hoffnung oder eine Gefahr für unser Klima?
Oh.
Und wie verhalte ich mich besser? Vielleicht.
Ich nutze da sehr schön einen Titel von meinem ehemaligen Chef. Risiko, Chance, Zukunft. Ganz egal, was wir machen, der Ozean, wie sich der Ozean verhält, wie der Ozean auf Dauer reagiert durch unser globales Klimaverhalten, bestimmt unsere Zukunft.
Okay, das muss man auch erstmal sacken lassen, ne?
Ja.
Irgendwie wissen wir es alle, aber beschäftigen uns eigentlich gar nicht damit.
Schönes Stichwort von dir. Also wenn man es jetzt runterbricht auf unser regionales Leben, sind wir ja sofort bei der Ostsee. Nationalpark Ostsee ist gescheitert. Es sollen jetzt Schutzsysteme ausgewiesen werden, sind ausgewiesen worden. Das hat natürlich auch nochmal mit Einträgen aus der Landwirtschaft zu tun. Das ist ja nochmal eine andere Sache. Aber wollen wir jetzt einmal, da können wir ja auch gleich nochmal drauf gucken, einmal schauen, was das Thema mit der Klimaerwärmung zu tun hat. Oder hat es nichts mit der Klimaerwärmung zu tun, wenn wir jetzt gucken, Nationalparkgedanke und Ausweisung von Schutzgebieten?
Also die Ostsee ist erstmal ein sehr, sehr spannendes Gewässer und eines der ältesten und längsten erforschten Gewässer auch, weil die Ostsee so nah so ein eingeschlossenes Gebiet war und auch durch die vielen Handelsbeziehungen schon im Mittelalter mit Hanse und Ähnlichem immer eine große Rolle für uns Menschen hier in der Region gespielt hat, ist sie auch sehr genau angeschaut worden und beobachtet worden, beschrieben worden, wie sie ist. Jetzt kommen wir dazu, dass durch den Klimawandel die Ostsee natürlich einen weiteren Stressfaktor bekommt. Und da ist dieser Prozess, den ich vorhin schon erwähnt hatte, mit dieser Schichtung, dass es oben warm ist, unten kalt ist, für die Ostsee ganz von entscheidender Bedeutung. Weil die Ostsee selber hat tiefe Becken, wo altes Wasser drin steht. Und dieses Wasser kann nur durch die Nordsee erneuert werden. Das heißt, man braucht immer wieder schweres, salziges Nordseewasser, was durch die Skagerrak und Kattegat sich in die Ostsee reinzwängt, reinspült, um diese tiefen Becken da Sauerstoff reinzubringen.
Und jetzt kommt es mit diesem Deckel.
Genau, und da hat man diesen Deckel oben drauf, der macht dieses Einströmen immer schwieriger, weil es einfach immer wärmer wird in der Ostsee. Und die Ostsee hat sich durch den Klimawandel schon stark erwärmt.
Und dadurch kommt der Sauerstoffmangel, von dem man so häufig hört?
Dadurch wird der Sauerstoffmangel in der Tiefe der Ostsee verstärkt.
Und der Algenwachstum ist jetzt aber eine andere Nummer, ne? Die hat damit nichts zu tun. Die ist durch die Einträge.
Genau, das ist einfach eine Kombination aus zwei Stressfaktoren. Ja. Der Algenwachstum in der Oberfläche der Ostsee kommt durch die vielen Nährstoffe der vielen Anrainer und viele Landwirtschaft im gesamten Ostsee-Einstromregion. von Schweden bis große Teile Russlands bis hin Polen, Deutschland, alle inklusive und die baltischen Staaten natürlich auch alle. Da kommt natürlich alles, was da in den Flüssen landet, kommt in die Ostsee, große Nährstoffe, die Algen blühen auf, die Algen haben eine begrenzte Lebensdauer, können in derselben Zeit nicht weggefressen werden, sinken ab und unten haben wir einen riesengroßen Komposthaufen, der nach und nach den Sauerstoff verbraucht. Und deswegen haben wir, einige sagen Todeszonen oder Sauerstoffminimumzonen, da haben wir Zonen in der Tiefe der Ostsee, wo Leben, was Sauerstoff braucht, so nicht atmen kann. Da gibt es andere Bakterien, die halt auf Schwefelbasis oder ähnlich reagieren.
Ich mache mal eine 5-jährige Frage. Haben wir denn dann nicht die Möglichkeit, wie Menschen das abzutragen, einfach mal rauszubackern, wenn das so ein Komposthaufen ist?
Die Ozeane und selbst die Ostsee, das sind riesige Mengen, die man sich überhaupt nicht so vorstellen kann. Das ist so sozusagen, als wenn man eine Wohnung oder am besten so ein Gästehaus mit 20 Räumen mit einer kleinen Haarpinsel fegen wollen würde. Mhm. Man kommt da nie
so ein
durch.
Uferlos,
das ist
ein Uferlos. Was ist denn das Wort?
Das ist einfach viel zu groß. Das sind viel zu große Mengen. Da hilft nur natürliche Physik. Mhm. Große Zirkulationsänderungen, beziehungsweise wie wir das beeinflussen können, sind, indem wir sozusagen die Flüsse und Landwirtschaft beeinflussen und den Stickstoffkreislauf da ändern. Aber das ist ein Thema, mit dem ich mich persönlich nicht gut auskenne.
Ja. Und jetzt deine Einschätzung, Ausweisung von Schutzgebieten, sinnvoll oder nicht in dem Bereich? Also zumindest tut es ja was mit dem Bewusstsein.
Ich denke, es ist sinnvoll aus zwei Aspekten. Einmal der Aspekt, den du schon angesprochen hast, fürs Bewusstsein. Es bringt uns die Ozean, da zähle ich die Ostsee jetzt dazu, den Ozean näher, weil es uns aufzeigt mit Informationen, Interaktionen, wie wichtig er ist. Und zweitens hilft er, einen gewissen Schaden, den wir anrichten oder beziehungsweise Stressfaktoren, die wir auf die Ostsee ausüben, durch den Klimawandel und durch den Nährstoffeintrag, dass wir diese Stressfaktoren abmildern oder nicht noch durch andere Aktionen wie Abnutzer, wie starke Fischerei auf dem Meeresboden in einigen Regionen und Ähnliches noch stärker stressen, dass wir eben der Biologie der Ostsee im gewissen Rahmen Rückzugsmöglichkeiten geben, dass sie sich einpendeln kann auf ein neues Gleichgewicht mit einer höheren Biodiversität.
Jetzt gibt es noch zwei, ich bin ja Wassersportler, ne?
Ja.
Und ich kann mir ein Leben ohne Strand und Wasser so überhaupt nicht vorstellen.
Ich auch nicht.
Und ich muss ich bin jetzt bekennend, ich habe ja mal Dr. Nice geguckt und dann gab es eine Szene mit Dr. Nice, wie der da auf Jetski rum. Ich habe sofort ausgemacht, das war's, da gucke ich nie wieder rein. Also dieser Lärm, dieser Freizeitlärm, den ich sehe am Strand, glücklicherweise hier wenig, der macht mich wütend, richtig wütend. Und das, was mich wirklich auch besorgt, sind mal eben Phosphor am Strand finden, die alten durchrostenden Waffen. Jetzt habe ich zwei Fragen, nachdem ich bekannt habe. Zwei Fragen. Der Lärm hier in der Ostsee, ist der ein Problem? Und die zweite Frage, wie gefährlich ist denn für mich als Wassersportler tatsächlich die Munition, die da irgendwo rumschlummert?
Zwei spannende Fragen, die beschäftigen auch mich. Aber ich bin für beide Fragen weder der Ansprechpartner noch der Experte.
Ach, was für ein Ärger.
Leider nicht.
Das aber, Meinung.
Ja, also ich würde sagen, also Unterwasserlärm, da hört man immer wieder, dass das die Meeressäuger stark beeinflusst und so weiter. Und von unterschiedlichsten Art und Weisen. Aber dafür gibt es ja gerade bei Räumungen oder Windkraftanlagen, bei Bauen von Windkraftanlagen, die Möglichkeit, so einen Wasserblasenschleier anzurichten, um so den extremsten Lärm abzufedern. Und das wird, glaube ich, so wie ich das verstanden habe, viel gemacht. Aber klar ist die Ostsee eines der starkst befahrensten Gewässer weltweit. Und alle großen Schiffe senden auch Lärm aus. Und dass dann nicht noch in Ufernähe noch mehr Lärm machen muss, ist eher verständlich.
Und leider nicht nur Lärm, ne?
Nee, Lärm und vor allen Dingen auch Verschmutzung, weil wir nutzen die Ostsee extrem stark. Alle Flüsse, die in der Ostsee münden, beinhalten all unsere Klärwasser, beinhalten all unseren Müll, der durch den Wind vielleicht weggetragen wird, gar nicht mal der absichtlich weggeworfen wird, aber alles, was uns irgendwo hier an der Flensburger Förde, Kieler Förde, sonst wo oder in Lübeck aus der Tasche fällt, auch im Landesinneren, landet irgendwann in den Gullis, in dem Fluss, in dem kleinen Bächlein. Das mündet alles in der Ostsee.
Ich kriege gerade wirklich ein schlechtes Gewissen. Wer jetzt noch die jetzt noch die Frage mit den Waffen. Ich meine, bist du eigentlich Wassersportler?
Ich bin auch Wassersportler. Ich bin sehr gerne auf dem Sub unterwegs und bin auch sehr gerne auf dem Segelboot in der Ostsee unterwegs. Und ich bin auch sehr gerne in der Ostsee am Strand. Die Altmunition ist ein Riesenproblem in der Ostsee. Und soviel ich weiß, sind da alle Beteiligten sehr stark dran, Lösungen zu suchen. Und ich weiß, da sind bestimmt vom Landesamt für Naturschutz, vom GEOMA, von der Bundeswehr, so viel ich weiß, sind da Kooperationen, die angegangen werden und auch in den nächsten Jahren sich wahrscheinlich noch intensivieren. Aber mehr weiß ich auch nicht.
Was kannst du den Hörern und Menschen wie mir, die nicht sich so mit diesem Thema so auseinandersetzen können oder auch nicht haben, so praktische Sachen an die Hand geben, wie wir dazu beitragen können, unsere Ozeane zu schützen? So im Kleinen. Das ist ja, wenn wir alle was Kleines machen, ist es ja am Schluss auch was Großes.
Ja, definitiv. Da komme ich dann zurück auf diese 90%, die ich vorher schon mal erwähnt habe. Von dem Klimaschutz, den du zu Hause betreibst, sei es die Wohnung 1 Grad kälter haben, sei es 1 Kilometer mit dem Auto weniger zu fahren. All das kommt zu 90% dem Ozean zugute. Und nur 3% des Klimaschutzes, den du zu Hause betreibst, kommt der Atmosphäre zugute.
Und schon gar keinen Müll reinschmeißen.
Das ist Umweltverschmutzung, klar. Das ist definitiv genau das Richtige. Auch Müllsammelaktionen am Rande, am Strand und überall helfen alle dazu bei, den Ozean weniger zu stressen. Den Stress, den wir auf den Ozean ausüben, abzumildern.
Ich habe noch ein Thema offen. Und zwar haben wir vorhin Arvid Fuchs, der wieder unterwegs ist und auf seinen Fahrten dokumentiert, wie stark das Eis zurückgeht.
Ja.
Und da war ja meine Erwartung zunächst mal, dass die Leute darauf reagieren oder viele Menschen darauf reagieren mit Bestürzung. Tatsächlich ist die Reaktion, ach, das ist ja super, da werden ja jetzt Ölreserven frei. Das macht mich ein Stück weit sprachlos. Macht es auch was mit dir?
Ja,
Oder sehe ich das falsch? Nein. Bin ich da auf irgendeine Manipulation reingefallen?
Nein, nein, nein. Das glaube ich, das passt schon sehr gut. Also ich bin da gerade aber sehr optimistisch, dass das Ölzeitalter nahezu vorbei ist, weil die erneuerbaren Energien nehmen so Überhand und haben so viel krass Anhänger gefunden. Damit meine ich gar nicht in Schleswig-Holstein und Dänemark, wo wir ja wirklich krass viel erneuerbare Energie produzieren, die wir auch gerne einfacher exportieren würden. Es geht aber auch wirklich darum...
Schön, dass du es nochmal erwähnst. Ich möchte das ganz so gerne nochmal sagen.
Aber es geht vor allen Dingen, dass gerade in Ländern, die nicht so bevorteilt sind wie wir, in Afrika und in Asien, in vielen Dörfern, wo ganz viele Solaranlagen und ähnliches, lokale Projekte überall Strom erzeugen, da passiert die Energiewende. Und die ist nicht mehr aufzuhalten, weil alle Länder autark werden wollen von dieser Abhängigkeit von ein paar Transportwegen, wie wir es gerade geopolitisch sehen, oder auch von Ländern, von Abhängigkeiten, von Druckmitteln.
So gesehen sind diese Krisen, die wir haben, auch ein Entwicklungsbeförderer, wenn man die andere Seite der Medaille sieht.
Sehe ich.
Und immer Chancen. Ne?
Ja.
Dass die Chance ist, wirklich mit regenerativen Energien frei und unabhängig als Land agieren zu können.
Genau, man ist dadurch unabhängig. Und deswegen sehe ich jetzt diese Aussage, das Eis schmilzt, wir können in der Arktis nach Öl bohren, sehe ich so ein Motto, ich glaube nicht, dass du in 10 Jahren noch eine Firma findest, die da investieren will, dass sie eventuell in 20 Jahren da was fördern könnte.
Ich bin jetzt sehr gespannt auf die Kommentare.
Also ich glaube, die Entwicklung geht zu schnell.
Kommentiert das gerne, wenn ihr andere Meinungen habt. Ich glaube, das ist ein wichtiger, ganz wichtiger Dialog, eine wichtige Diskussion, die wir jetzt führen sollten, oder? Wo wir uns auch, das ist jetzt aber auch nochmal ein weitergehender Gedanke vielleicht, wo wir uns viel mehr, Achtung, ich zitiere Robert Habeck, uns die Wahrheit zumuten sollten. Man mag ihn jetzt finden, wie man will, aber ich glaube, um gut in die Zukunft entwickeln zu können, hat er an der Stelle wirklich einen Punkt, dass wir uns die Wahrheit zumuten müssen. Und ich kann mir vorstellen, dass wir uns auch mehr echte Diskussionen zumuten müssen, auch wenn wir völlig auf verschiedenen Punkten stehen.
Gerade dann.
Ja, dann sind wir hier alle einer Meinung.
Eigentlich haben wir noch ganz viel Themen, aber ich glaube, da müssen wir dich nochmal einladen.
Ja, Mensch, ganz, ganz vielen Dank. Ich hoffe, du kommst wieder.
Sehr gerne. War schön bei euch.
Ja.
Es war auch ein bisschen schwer, sich zu konzentrieren, weil während wir hier gesprochen haben, kam der Rehbock da vorbei und ich war da so, okay, worauf konzentriere ich mich jetzt? Auf das, was ich sage oder was ich da draußen sehe?
Ja, vielleicht kommt der Rehbock ja nochmal.
Ja.
Auf jeden Fall das nächste Mal wieder hier.
Ja, sehr gerne.
Unbedingt. Ich freue mich sehr.
Danke. Was ist dein Plädoyer am Schluss?
Oh, mein Plädoyer zum Schluss. Es gibt da keinen Schluss. Mein Plädoyer ist, geht nach Hause und merkt euch einfach, wie krass wichtig der Ozean für unsere Zukunft ist. Weil das kommt in der Schule nicht rüber, das kommt in den Medien nicht rüber, das kommt im Alltag nicht rüber und es ist auch schwer zu verstehen, in unseren Kopf reinzukriegen, welche Wichtigkeit der Ozean hat. Das ist selbst für uns hier im Norden an der Küste, an der Nordseeküste, in Dithmarschen, in Borkum, wo ich geboren wurde, an der Ostseeküste in Kiel, ist es selbst an dem Wasser schwer vorstellbar, dass der Ozean uns weitaus mehr beeinflusst als nur durch Sturmfluten oder zur Erholung oder zum Transport von Sachen. Der Ozean hat Einfluss auf das Leben auf dieser ganzen Welt durch diese Klimapufferaktivität. Ich sage immer, der Ozean ist das Herz des Klimasystems Erde. Weil nur durch diesen Ozean, durch die Umweltzirkulation in der Vertikalen, durch den horizontalen Wärmetransport, durch die Oberflächenerwärmung und Abkühlung beeinflusst es nicht nur unser Wetter und unser Klima, sondern langfristig, wo Leben auf der Erde wie möglich ist.
Das war der Besuch im Haus für dieses Mal. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und vielen herzlichen Dank natürlich auch an Sunke Schmidtko, unseren Gast, an Dr. Sunke Schmidtko. Ja, vielleicht haben wir nicht die großen Neuigkeiten in diesem Podcast bewegt, aber was ich für mich auf jeden Fall mitnehme, ist, wie krass wichtig der Ozean für unser alltägliches Leben ist und Chance, Risiko, Zukunft, wie groß die Chance ist, dass wir mit kleinen Beiträgen das Meer vor unserer Haustür und damit das Weltmeer, damit das Klima und damit das Leben der Zukunft schützen können. Das gibt mir Hoffnung. Was denkst du zum Thema? Was möchtest du gerne mal hören? Welche Gäste hättest du gern? Schreib uns in die Kommentare, wir freuen uns sehr und dann alles Gute bis zum nächsten Mal.